herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Es ist Dienstagabend, Ihnen zu Hause einen wunderschönen guten Abend und ganz herzlich willkommen zu Das, wie immer natürlich live aus Norddeutschland. Viel ist zu hören von Städten wie Hamburg, Hannover, Osnabrück, Rostock, Kiel oder Göttingen. Aber was ist denn eigentlich mit den kleinen Dörfern bei uns im Norden? Was für Menschen leben hier? Wie leben diese Menschen und was gibt es da zu entdecken? Unser Gast heute Abend kommt rum für den NDR und entdeckt dabei echte ländliche Perlen. Jared Diebaba ist heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Lieber Jared, herzlich willkommen.
Hinnerk, danke.
Sag mal, Jared, wir haben ja jetzt auch gerade Urlaubszeit, Ferienzeit in Norddeutschland. Und diese ländlichen Idyllen, diese Dörfer, ist das eigentlich auch mal was so für viele Menschen auch ein Urlaubstipp, wo man seine Freizeit verbringen könnte?
Absolut. Jedes Dorf, wirklich. Überall, wo ich war, denke ich immer, oh, hier würde ich Urlaub machen. Ich komme auf jeden Fall wieder. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles schaffe, überall wieder hinzufahren. Aber es sind alles Urlaubsorte, wo man wirklich Ruhe haben kann, entspannen kann und
mal durchatmen. Ne? Weißt du, wenn ich mir so überlege, Mallorca, da schwärmen dann alle von Agroturismo. Weißt du, so ländlich, weg von den Hotels, so kleine Landgasthöfe. Das findet man doch bei uns in Norddeutschland auch.
Ja, auf Mallorca schnackt ja kein Mensch Plattdeutsch.
Ja, nee, hier das auch. Das kommt erschwerend dazu.
Ja. Ja, also das Schöne bei uns ist nicht so weit weg. Du kannst ja rausfahren aus der Stadt. Nein, du kannst rausfahren aus der Stadt, siehst irgendwie ein kleines Dorfschildchen, machst einen Stopp und dann hast du schon deinen kleinen Mini-Urlaub.
Wie ist das für dich? Du lebst ja auch in der Stadt. Wie ist das für dich, mal so rauszukommen? Wir sind beide auf dem Dorf groß geworden. Ja. Können wir später noch mal ausführlich darüber sprechen. Also mir tut das immer so gut, so eine Weite zu haben, ja, wenn ich auf dem Dorf bin. Wie ist das bei dir?
Bei mir auch. Also ich habe gehört, das soll für die Psyche auch gut sein. Wenn du einfach weit gucken kannst, wenn du kein Beton, kein Hochhaus, kein Ding siehst, sondern du guckst in die Ferne, dann entspannt sich die Seele.
Ich habe tatsächlich heute was gelesen, Anti-Aging,
ja.
Da soll man aufs Land ziehen.
Also, guck uns beide an.
Lass uns mal aufs Land raus ziehen, möglicherweise. Ich freue mich sehr, dass du heute Abend unser Gast bist. Ja. Und wir haben auch einen kleinen Ausflug mit dir vor. Es geht in Richtung Heimat, aber da gibt es viel zu berichten. Yes. Schön, dass du da bist.
Ja.
So, und jetzt bitte gemeinsam schon mal den Kalender vorholen und ankreuzen. Freitag, 21.15 Uhr im NDR Fernsehen. Jared kommt rum. Und worum es geht und wo er rumkommt, ne? Und wie die Menschen auf ihn reagieren, das werden wir alles heute besprechen. Jared Diebaba ist da, freue mich sehr. Einen kurzen ersten Eindruck über dich, das, was du gerade machst und überhaupt deine Karriere, jetzt von Christine Donau.
Moin zusammen. Das ist ja geil, wie so ein Fahrstuhl. Das geht ja wie geschmiert. Ja,
ganz langsam, ganz langsam.
Guten Appetit.
Oh, ist das schön, das gibt's ja gar nicht.
Oh doch, Jared Diebaba zuzuschauen macht einfach Laune. Seit bald 20 Jahren ist er nicht mehr aus dem NDR wegzudenken.
Schön, dass wir wieder dabei sind.
Angefangen hat alles auf der Bühne vom Ohnsorg-Theater.
Hat Spaß gemacht, komm. Vielen Dank nochmal.
Platzschnacken, schon immer Jareds Leidenschaft.
Was heißt eigentlich Pinkelpause?
Pause hält sich verpusten. Pinkeln hält miegen.
Miegen?
Miegen.
Ein großartiger Sänger ist er noch dazu. Selbstverständlich auch auf Platt.
So kann das Grube schreien sehen.
Gerade ist er in Sachen Dorfgeschichten unterwegs. Ein Blick in die Seele norddeutscher Örtchen. Jetzt mit dem wunderbaren Jared Diebaba.
So, da war schon viel Schönes dabei, oder?
Danke, Christine.
Ja. Sag mal, Jared kommt rum. Ich habe da letzte Woche, also am Freitag, da ging es um Ditzum.
Ja.
Ja. Heute geht es um Pommersbü, werden wir gleich noch ausführlich drüber sprechen. Ja. Ich habe noch mal so ein paar Ortsnamen mir aufgeschrieben. Klicksbühl, Seedorf, Polle, Förste. Es sind so roundabout 20 Dörfer, die du schon besucht hast.
Ja.
Welche Idee, das ist ja, wie ich finde, sehr charmant, aber welche Idee steckt genau dahinter, Dörfer bei uns in Norddeutschland zu besuchen?
Die Idee, die dahinter steckt, ist, die Vielfalt der Dörfer einfach zu zeigen. Man denkt ja immer, Dorf ist Dorf, da wohnen irgendwelche Leute weit ab von der Zivilisation und hat irgendwelche Klischees. Mhm. Aber jedes Dorf ist wirklich total unterschiedlich. Es ist kein Dorf wie das andere. Und jedes Dorf ist eine Perle, muss ich einfach so sagen.
Und ich finde auch, wir achten viel zu sehr immer nur auf Städte. es leben ja so viele Menschen auch im ländlichen Bereich.
Ja.
Wir können ja nicht immer nur ein Auge auf Städte haben, nein, sondern es gibt ja auch Sorgen, tolle Geschichten, Erlebnisse gibt es eben auch im ländlichen Bereich.
Ich glaube, die Menschen, was die Menschen beschäftigt, ist auf dem Land und in der Stadt dasselbe. Die Menschen wollen, dass es denen gut geht, dass es ihren Lieben gut geht. Es geht um Arbeit, um den Alltag. Aber die Bedürfnisse sind halt auch in anderer Hinsicht unterschiedlich. Und auf dem Land ticken die Uhren anders. Und ich finde, dieses Tempo auf dem Land,
ja,
ist einfach angenehmer.
Ich habe gleich gedacht, die ticken langsamer wahrscheinlich,
ja,
oder?
Ja, ja.
Meine, der Tag hat 24 Stunden, aber irgendwie geht es ein bisschen nicht ganz so hektisch voran.
Ja, ne? Also wir sind ja auf dem Dorf der Natur näher. Das heißt, wir sehen, die kriegen das Klima, den Wind, alles das kriegen wir etwas näher mit. In der Stadt haben wir den Lärm, die Geschwindigkeit, viele Menschen. Und auf dem Dorf ist es ein bisschen entspannter, angenehmer. Also ich finde es stressfreier und... Aber ich meine, die Sorgen auf dem Land und in der Stadt sind bei vielen Menschen dieselben. Das unterscheidet uns jetzt nicht so.
Sorgen und Freude gibt es überall, ob nun Stadt oder Land.
Ja.
Aber die Ablenkung zum Beispiel auf dem Dorf ist meistens nicht so groß. In der Stadt hast du hier was da, zack, zack, buff, peng, pang. Und auf dem Dorf ist Sutsche.
Ja. Lass doch mal moin, da guckt dich keiner doof an, wenn du mal moin sagst.
Ja, genau.
Moin. In der Stadt moin sagst du, was will der denn hier?
Ja. Jetzt erzähl mal, Pommersby.
Ja.
Pommersbü.
Pommersbü, genau.
Pommersbü.
Ja.
Ich sag ja immer, dass das Y am Ende, denke ich immer mit I eigentlich. Aber nee, auch der ehemalige Bürgermeister sagt Pommersbü.
Ja.
Ne, wird es wohl stimmen.
Das wird es wohl stimmen. Und das sind ja Sachen, die man lernt. Die hat man ja nicht gleich so auf dem Zettel. Aber dadurch, dass ich dann da bin, weiß ich, es heißt Pommersbü. So, und dann lernt man die Menschen kennen und denkt so, gut.
Wie seid ihr denn überhaupt auf Pommersbü gekommen? Ich meine, nimmt man da einen Dart-Pfeil und sagt, jetzt machen wir mal Richtung Schleswig-Holstein. So Ostseeküste, so die Richtung.
Ja, also wir haben tolle Leute in der Redaktion, die recherchieren und damit ging es los. Und dann gibt es jetzt mittlerweile auch Menschen, die sich von selber melden. Die sagen, guck mal, wir haben ein tolles Dorf, wir haben einen Verein oder diese Aktivitäten oder hier leben so und so viele Leute. Kommt doch mal vorbei. Dann gucken wir, recherchieren wir. Und wenn es tatsächlich passt, dann kommt es auf die Liste.
So, und in Pommersbü wohnen wie viele Leute, wo du das gerade gesagt hast?
Ich glaube 150, 130 bummelig.
Ja.
Sag ich wieso, ne?
Ja, das ist...
Viel mehr ist das nicht.
Ja, aber die kann man denn bei so einer Dokumentation, kann man die auch mal alle kennenlernen, ne?
Man kann sich alle kennenlernen. Kennst du einen? Kennst du einen auch? Das ist halt das Schöne, ist übersichtlich. Das Vertrauen ist da, die Menschen sind sich näher und sind halt mit vielen Aktivitäten miteinander verbunden. Das ist halt nicht anonym. Muss man auch mögen, also dieses Spiel von Nähe und Distanz. Wenn du in einem Hochhaus in der Stadt wohnst, kann es ja passieren, dass du die Person, die jetzt zwei Türen weiter wohnt, nicht kennst. Aber auf dem Dorf weißt du zumindest ja, wer ein, zwei, drei Grundstücke weiter wohnt. Kann man mögen, muss man mögen. Ich finde das ganz angenehm, aber es ist natürlich auch eine Frage, was man mag.
Ich finde es von dem Aspekt her auch immer ganz angenehm, weil man hilft sich gegenseitig.
Ja.
Ne? Du, Erwin, hast du mal einen Sack Kartoffeln für uns?
Ja.
Oder meiner Mutter geht's nicht gut, wir müssen aber trotzdem irgendwo vielleicht nach Hamburg fahren oder nach Hannover fahren. Kannst du mal auf den Hund aufpassen? Es gibt immer so viele Aspekte, wo man sich helfen kann.
Du sagst, ich fahre in Urlaub, kannst du mal gucken oder so, boah, die Blumen gießen oder was auch immer. Und das, finde ich, hat was. Also das bringt die Menschen zusammen. Und das, was uns als Menschen verbindet, finde ich erstmal gut.
Wir werden mal einen kleinen Blick werfen auf Pommersbü.
Ja.
Pommersbü mit Jared. Jared kommt rum, Freitag, 21.15 Uhr.
Ich frage mich schon die ganze Zeit, wie ist das eigentlich, an einem Ort zu leben und zu arbeiten, wo andere Urlaub machen? Also es interessiert mich wirklich. Ich will das jetzt wissen. Ich gehe jetzt ins Dorf und schnack die Leute einfach mal an.
Ich entdecke den schönsten Ausblick Pommersbüs.
Wow. Ist das nicht der Wahnsinn?
Boah, ist das geil.
Hier wohne ich, Jared.
Die Feuerwehr bekommt eine echte Dibaba-Inspektion.
Geht das Horn? 3, 2, 1.
Und auf Hof Börsby verdiene ich mir mit Stallarbeit ein Stück Torte.
Ich würde sagen, das ist in Ordnung.
Ich finde auch, das ging doppelt so schnell heute.
Das alles erlebe ich hoch oben an der Geltinger Bucht im Kreis Schleswig-Flensburg im niedlich kleinen Pommersbü.
Ich bin wieder unterwegs, bin wieder unterwegs.
Der Stein übrigens, der fliegt immer noch. Der ist 27 Mal aufgeditscht und fliegt immer noch. Der fliegt immer. Freitag 21.15 Uhr können sich davon überzeugen. Jared kommt rum. Was sagen eigentlich die Menschen, wenn da plötzlich so einer vom Fernsehen auftaucht? Der will was von denen.
Ja, verschieden.
Die einen plötzlich sagen, klappen die Türen zu.
Und ja, es gibt ja welche. Man muss ja
wir kaufen nichts.
Man muss ja auch nicht immer Bock auf mich haben. Ne? Die einen sagen dann, lass mich in Ruhe, ich habe keinen Bock. Ich weiß nicht, Ditzum hast du ja gesehen letzte Woche. Ja, ja. Da gab es diese Bank, wo die ihre Ruhe haben wollen. Dann störst du einfach, wenn du so viel sabbelst. Ne?
Auf so eine Bank setzen wir uns auch gleich.
Ja.
Ja, ja, das machen wir.
Und dann gibt es welche, die freuen sich total, weil für die ist es ja auch eine Gelegenheit, das Dorfleben nochmal zu zeigen, ein bisschen was von sich zu erzählen. Und ich versuche den Menschen auch so nah wie möglich zu kommen, natürlich auch so nah, wie sie mich ranlassen, aber etwas von denen zu erfahren. Wie ist das Leben? Wie erlebt ihr das Leben auf dem Dorf? Einige leben ja, wir leben lang auf dem Dorf. Die sind da nie weggezogen. Und das finde ich faszinierend.
Und einer, der die Tür bereitwillig geöffnet hat für dich, der ganz begeistert war, das ist der ehemalige Bürgermeister, der Gerd Nagel.
Gerd Nagel, ja.
Ja, der Gerd Nagel. Und ja, der möchte dir noch was erzählen.
Hallo Jared, liebe Grüße aus Pommerbü. Mit großer Spannung erwartet unser kleines Dorf deine Sendung. Jared kommt rum am 25.07. über die Menschen und Besonderheiten aus Pommerbü, die wir uns gemeinsam ansehen werden. Sehr gerne erinnern wir uns an die Zeit der Dreharbeiten, die du für uns in deiner dir eigenen lockeren und humorvollen Weise zu einem unvergessenen Erlebnis gemacht hast. Deine besonders menschliche und liebenswerte Art erzeugt sofort eine angenehme Nähe und macht es allen leicht, mit dir vor der Kamera zu stehen. Erhalte dir deine fröhliche, natürliche Art und deine spürbare Freude an dem, was du für uns machst. Danke. Ich freue mich auf viele weiteren Folgen von Jared kommt rum und wünsche dir auch für die Zukunft viel Glück und Erfolg. Bleib einfach so, wie du bist.
Ja, nett, oder?
Ich bin ganz gerührt.
Ja, im Ernst, aber ist doch super nett, ne?
Gerd, vielen Dank. Das war wirklich sehr herzlich. Freue mich. Vielen Dank.
Und ich bin mir sicher, irgendwo gab es da auch ein Abendbrot. Da bin ich mir sicher, wo du denn eingeladen wurdest. Also das gibt's ja häufig. Ne? Komm mal mit und wir haben was gekocht und so weiter. Das ist ja, man kommt den Menschen sofort nah.
Ja, die Menschen machen die Tür auf, machen ihre Herzen auf. Ja. Und das finde ich immer sehr berührend. Es gibt ja das Vorurteil, dass wir im Norden so verschlossen sind. Mhm. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind uns alle sehr nah. Und es gibt etwas, was uns verbindet. Und das finde ich halt...
Ich finde, wir sind irgendwie im Norden gar nicht so verschlossen. Wir machen bloß nicht so viele Worte drumherum.
Ja. Ne?
Also,
ich schnack nicht so viel.
Ja.
Ich mag einfach.
Also, über Plattdeutsch müssen wir uns gleich noch unterhalten. Da sind die Leute ja wahrscheinlich begeistert, wenn du sie auf Platt anschnackst. Ne?
Ja, ich freue mich ja auch. Einige kommen von selbst und schnacken auf Plattdeutsch und dann bin ich im Gespräch und die reden die ganze Zeit Plattdeutsch. Und dann denke ich natürlich, ja, herrlich. Und dann denke ich auf der anderen Seite, naja, es gibt ja auch noch ein paar Leute, die kein Plattdeutsch verstehen. Ja. Ich muss das mal schnell übersetzen.
Können wir hier unten mal ein paar Untertitel einbauen?
Ja, genau, schnell Untertitel einbauen. Aber das ist schön. Das ist auch etwas, was verbindet. Und wo wir dann, wo es auch nochmal bei denen und auch bei mir nochmal das Herz aufmacht. Da kann man einfach anders reden.
21.15 Uhr am Freitag. Ja. Jared kommt rum. Pommerbü. Und wir bleiben jetzt dörflich. Auch nach diesem Film von Sabrina Pfeiffer. Denn Sabrina nimmt uns jetzt erstmal mit in ein Künstlerdorf.
Noch nie was vom Ostseedorf Grube gehört? Es heißt sogar, Edvard Munch habe sich im rund 1260 Seelendorf zu einem seiner Gemälde inspirieren lassen. Und Theodor Storm? Der soll hier Teile des Schimmelreiters verfasst haben. Ein verschlafenes Künstlerdorf oder doch der heimliche Nabel norddeutscher Hochkultur. Unterwegs mit Grubes Bürgermeisterin Kirsten Skörries. Gleich in der Dorfkirche führt eine Spur zu Edvard Munch. Es geht um sein Werk Die Söhne des Dr. Max Linde.
Auf jeden Fall sind die vier Kinder, die Herr Munch da gemalt hat, der Künstler Munch gemalt hat, Gruber gewesen. Der eine, Hermann Linde, hier in dieser schönen alten Kirche in Grube, den Blasebalg an der Orgel betätigt hat. Kantonat nannte man das seinerzeit.
Einmal über die Straße und schon ist man am Haus eines berühmten Schriftstellers.
Also bewiesen ist, dass Theodor Storm hier in Grube residiert hat, sozusagen. In diesem schönen Haus hier soll er 1815 und 1817, er hat hier Teile des Schimmelreiters, seines berühmten Werkes des Schimmelreiters geschrieben, wo wir ganz stolz drauf sind.
Die Einheimischen nennen ihr Grube auch liebevoll Kulturgrube. Künstler und Künstlerinnen aus der Region kommen sogar extra in das Ostseedorf, um am jährlichen Kunstkalender mitzuwirken. So auch Susanne Cromwell.
Das ist ein sehr, sehr schöner Ort. Als ich auf der Suche nach Motiven war für den Kalender, bin ich dann irgendwann auch hier gelandet. Hier gibt es so viele tolle Blickachsen auch in jeder Richtung, dass es wirklich für einen Maler ein Genuss ist. Man braucht sich nur umdrehen und hat wieder ein Motiv. Denn dann ist, das ist oft das Schwierigste oder das, was viel Zeit auch braucht, das richtige Motiv finden. Und das ist hier eine Oase.
Ein luftiges Motiv möchte ein paar Meter weiter heute Fotokünstler Peter Kraus finden.
Das ist natürlich spannend insofern, dass man eine Bildsituation bekommt, die nicht alltäglich ist, ne? Die man auf der Straße nicht erleben kann und die man demzufolge also sehr, sagen wir mal, selten oder bekommt. Und das ist halt der Punkt, dass man da eventuell Bildeindrücke einfangen kann, die nicht alltäglich sind.
Unberührte Natur und ostholsteinische Idylle. Künstlerin Laura Zirzisch ist gebürtige Gruberin und liebt ihre Heimat.
Ich finde hier die Wiesen, das ist schon sehr idyllisch und sehr inspirierend. Ja.
Laura zeichnet in ihrem Skizzenbuch vor und illustriert anschließend digital.
Da muss man nicht darauf warten, dass das Wasser trocknet oder eben feucht bleibt, damit sich Farben verlaufen, sondern man kann es auch zwischendurch mal in kürzeren Abständen malen. Und das finde ich einfach praktisch, gerade in einem Alltag mit kleinem Kind.
Dagegen richtig analog und barfuß im Sand die Künstlerin Regine Kaspar, die Grube gleich direkt haptisch verarbeitet.
Ich habe ja ganz viel Sand hier von der Ostsee genommen und auch die Paste habe ich mir selber hergestellt aus Muscheln, schön klein gerieben, wunderbar. Aber jetzt fehlt mir noch so ein bisschen Glow. Deswegen, da sind ja ungefähr 15 oder 16 Schichten drauf und jetzt fehlt die letzte Finish-Schicht. Und das mache ich jetzt.
Ob zeitgenössische Kunst, Edvard Munch oder Theodor Storm, Grube zeigt, wie hochwertige Kultur auch in den kleinsten Dörfern gedeihen kann.
Und schon sind wir im nächsten Dorf. Schauen Sie doch mal im Hintergrund. Möglicherweise erkennen Sie es. Das ist der Dorfplatz von Falkenburg bei Ganderkesee.
Ja, also 800 Menschen werden das jetzt auf einem Schlag erkennen.
Sofort. Ja. Sofort. Man kann sagen, hier bist du aufgewachsen, wobei das nur die halbe Wahrheit ist. Denn eigentlich geboren und in den ersten Jahren aufgewachsen bist du in Äthiopien, in dem kleinen Dörfchen Aira. Wie war dörfliches Leben für dich in Äthiopien?
Das habe ich sozusagen die ersten 4 Jahre mitbekommen. Wir haben in Aira gelebt und dann sind wir irgendwann auch mal nach Bedelle gezogen. Das ist alles in der Region Oromia. Ich bin Oromo und spreche auch die Sprache Afan Oromo. Und das war für mich immer idyllisch auf dem Land. Also ich konnte irgendwie rausgehen, draußen spielen. Die Nachbarn kannten mich. Also es war paradiesisch. Wir hatten Hühner, so wie man sich das halt so vorstellt in einem Dorf in Afrika. Viele Tiere und irgendwie erzieht das Dorf auch die Kinder halt irgendwie mit. Ist natürlich auch im Norden, ist ja auch so, ne?
Ja, das ist im Grunde international.
Ja, ja, ja.
Auf dem Dorf erziehen alle die Kinder so ein bisschen mit.
Ja,
da gibt's auch mal, komm her hier, ja, ne, mal, ja, benimm dich mal oder so. Ne?
Genau.
Oder komm mal her, fass mal mit
das
an.
Das erwarten die Eltern auch, dass man dann auch mal ein bisschen mit den anderen Kindern schimpft. Und das ist auch okay.
So, und dann seid ihr Mitte der 70er Jahre, deine Eltern wegen des Studiums nach Deutschland gekommen, nach Osnabrück.
Nach Osnabrück.
So, jetzt aus Aira nach Osnabrück.
Ja.
Ich will jetzt gar nicht von Schock sprechen, aber sag mal, wie hast du das empfunden?
Schock.
Okay.
Kulturschock.
Ja.
Du musst dir vorstellen, wir sind da, mein Bruder und ich, in maximaler Freiheit aufgewachsen. Tolles Wetter, immer warm und alle sprechen unsere Sprache. Und dann kommen wir nach Osnabrück, kommen in den Kindergarten und dann merken wir auf einmal, wir sprechen gar nicht unsere Sprache. Und wir sind ja aufgewachsen in einem Dorf in Oromia. Alle Menschen um uns herum sind schwarz. Und dann kommst du in den Kindergarten und die Menschen sehen alle ganz anders aus.
Yeah.
Wir sprechen nicht unsere Sprache. Das war schon erstmal ein Kulturschock.
Und das ist ja auch eine andere, das ist ja eine andere Wärme. Also die ist ja, ich will jetzt gar nicht sagen, dass es nicht warm ist. Also jetzt vom menschlichen Klima her. Das will ich gar nicht sagen. Aber es ist trotzdem natürlich, du kommst da erstmal aus so einem Freiheitsgedanken, Freiheitsgefühle raus. Alle laufen rum, machen und es ist alles schön. Und dann kommst du in so eine deutsche Struktur auch rein. Das ist ja möglicherweise auch noch so ein bisschen...
Das ist ja alles neu. Ja. Als Kind, das ist ja das Gute, als Kind bist du sehr anpassungsfähig und sehr flexibel. Je älter wir werden, desto weniger sind wir anpassungsfreundlich. Aber als Kind checkst du es sofort, natürlich sofort Wohlgefühl. Nach ein paar Tagen, Wochen haben wir mitgespielt, du willst dabei sein.
Man lernt die Sprache auch schneller.
Du lernst die Sprache anders und schneller. Und dann haben wir tatsächlich auch relativ schnell unsere erste Sprache, Afan Oromo, vergessen. Und wir haben mit unseren Eltern zu Hause Deutsch gesprochen. Also die erste Sprache war dann weg und Deutsch war dann sehr präsent. Und wir waren dann natürlich, genauso wie die anderen Kinder, dann Osnabrücker.
Trotzdem ging es zurück nach Äthiopien.
Ja.
Dann kam aber eine schöne Zeit in Äthiopien erstmal.
Ja.
Dann kam aber der Bürgerkrieg.
Ja, richtig.
1979.
Ja.
Da seid ihr dann geflüchtet, über Kenia seid ihr dann geflüchtet Richtung Deutschland.
Ja.
Und seid gelandet hier, in Falkenburg bei Gandakese.
Ja.
So. Ja, das ist ja aber auch dann wieder so eine Art, als Wiederholungstäter. Also du kommst ja wieder zurück in etwas.
Ja.
Fühltest du dich da schon wärmer? Fühltest du dich da schon näher?
Ja, und ich muss sagen, ich habe mir auch gewünscht, also als wir im Bürgerkrieg waren, das war so ein zwei Gefühle. Mhm. Auf der einen Seite die Angst, dieser Terror.
Das darf man nicht vergessen, natürlich.
Folter, Tod, alles so, das war präsent. Auf der anderen Seite die Familie, also Oma, Opa, Onkel, Tanten, Cousinen, Cousins, tolles Wetter, leckeres Essen, wieder viel Freiheit gehabt. Aber dieser Wunsch, in Sicherheit leben zu wollen, war natürlich sehr groß. Als Kind, wenn du Bürgerkrieg erlebst, das macht was mit dir. Das ist etwas, was prägt dich ein Leben lang. Und dann nach Falkenburg zu kommen, das war erstmal ein Segen für uns. Mhm. Die Heimat zu verlassen, ist schrecklich, unfreiwillig. Aber in Sicherheit dann irgendwo anzukommen und da erstmal in Frieden leben zu können, ein Leben auch nicht nur in Sicherheit, sondern wo du auch einfach Lebensmittel bekommst, die du brauchst. Also musst nicht Schlange stehen. Äthiopien war eine kommunistische Militärdiktatur. Ich sage immer im Spaß, ich bin ein Ossi, weil das gehörte zum Ostblock. Mhm. Viele, die so etwas selbst erlebt haben, die wissen, wovon ich rede. Das macht schon Angst und Sorgen. Und dann aber in so einem Land zu leben, ist schon ein Geschenk und dann auch etwas Gutes. Und ich habe mich gefreut dann.
Ja, also wir reden natürlich jetzt hier in dieser Situation, reden wir relativ lässig über so ein Thema. Das sind natürlich Erlebnisse, die auch bleiben.
Ja.
Also man sieht ja auch in dem Alter vor allen Dingen, in einem jugendlichen Alter, sieht man ja, wie Menschen getötet werden, wie Menschen hungern müssen, wie Menschen einfach, wie es denen schlecht geht, wie sie verschleppt werden. Das bleibt ja auch, das bleibt ja haften in deiner Erinnerung.
Das ist etwas, was ich nie vergessen werde. Und das ist etwas, was mich... Was immer ein Teil von mir ist. Und deswegen fühle ich auch sofort mit Menschen mit, die so etwas erlebt haben. Und viele Menschen auch hier im Land wissen, was Krieg bedeutet, was Flucht und Erfahrung bedeutet. Sie müssen es vielleicht nicht selber erlebt haben, aber vielleicht haben die Eltern das erlebt oder die Großeltern. Und das ist etwas, was Generationen prägt.
Und hier in Falkenburg die Sicherheit, die dann für eure Familie gut war, das Dorfleben, ihr wurdet aufgenommen, ihr habt den Vorteil gehabt, schon die Sprache zu sprechen. Wie wurdet ihr in dem Dorfleben integriert? Wie schnell wurdet ihr Mitglieder des ganz normalen Dorfes?
Es ging relativ fix. Also das Gute war, wir konnten ja schon Deutsch sprechen, weil wir in Osnabrück ja schon Deutsch gelernt haben. Wir waren in Äthiopien auf der deutschen Schule, in Kenia waren wir auf der deutschen Schule. Das heißt, es war uns nicht fremd. Meine Eltern haben ihre Ausbildung in Deutschland gemacht. Das heißt, wir waren relativ fix drin. Sprache ist immer ein ganz wichtiger Schlüssel, um teilzuhaben, mitzumachen, an gesellschaftlichen Prozessen teilzunehmen. Und diese Barriere, die hatten wir zum Glück nicht. Und wir kannten ja auch die Mentalität. Deswegen waren wir eigentlich recht fix drin. Und wir wohnten in einem Dorf im Dorf, im Lutherstift. Das ist eine Erwachsenenbildungsstätte,
wo mein Vater auch gearbeitet hat.
Also wir haben eine Wohnung gekriegt und wir haben, mein Vater hat einen Job gehabt. Also das sind auch Sachen, die das Ankommen leichter machen. Mhm. Und deswegen waren wir relativ fix drin. Ich war gleich im Plattdeutschen Kinderchor, habe irgendwie im zweiten Jahr beim Plattdeutschen Lesewettbewerb mitgemacht. Meine Plattdeutschlehrerin damals, Wiltrud Schauer, grüße ich nochmal an dieser Stelle. Moin Wiltrud. Hat uns das wirklich sehr einfach gemacht. Ne? Die hat geguckt, so, was können wir machen, dass die Familie sich hier zu Hause fühlt. Und ja, Das ist meine Heimat.
Ja, das ist aber auch ein Thema, dass du natürlich was auch gemacht hast.
Ne? Ja.
Du warst dabei, du bist mitgegangen, mit deinem Bruder natürlich auch gemeinsam, rein in den Chor, in die Sportvereine, mit was machen, da aufgenommen werden, sofort einfach ohne Probleme mit dabei zu sein.
Ne? Aber ich glaube, das sind zwei Seiten. Also auf der einen Seite, wir hatten es einfach leicht, weil wir vieles ja schon kannten, die Sprache, die Mentalität. Wir haben uns mit eingebracht. Aber du brauchst natürlich auch ein Umfeld, was sich willkommen heißt. Ne? So wie Wiltrud Schauer, die sagt, was brauchen die eigentlich? Also jemand, der dich willkommen heißt, der dich mit einbezieht und guckt und will auch vielleicht dich kennenlernen.
Ja.
Wo kommt die Person her? Was hat die für eine Geschichte? Warum machen die das so? Warum machen die das so? Und so hat es uns das Ankommen erleichtert.
Neugierde aufeinander erleichtert immer vieles.
Interesse und
in der Begegnung.
Ja,
ne?
Ja.
Und das Schöne ist, du warst auch neugierig auf die Sprache,
ja,
auf dieses Plattdeutsche.
Ja.
Das ist ja, deswegen bist du ja der Plattdeutsch-Vertreter Norddeutschlands, das kann man ja nicht anders sagen. Du hast es einfach so aufgesogen wie selbstverständlich, weil da Plattdeutsch gesprochen wurde.
Ja, aber Sprache ist für mich auch Heimat. Und ich liebe die Sprache. Und das war bei mir halt, weil wir so oft umgezogen sind, war für mich als Kind immer so, also das kennen wir alle, wir wollen ja dabei sein. Das kennst du auch aus deiner Kindheit.
Ja, logisch.
Entweder im Fußballverein dabei sein oder in der Sandkiste mitspielen. Das gehört dazu. Und Sprache hat mir halt immer geholfen. Ich habe, als wir in Kenia gelernt haben, ein paar Brocken Swahili gelernt, Englisch und so. Deswegen fand ich das immer cool, sofort ein paar Schnacks aufzugreifen und dann mit dabei zu sein.
Ja, und das ist natürlich, das ist geblieben. Dieses Plattdeutsche ist ja auch eine Sprache, das dürfen wir nicht vergessen. Ne? Alle Menschen denken, es wäre ein Dialekt.
Nein, das ist klar, das Plattdeutsche ist ein Sprach, das ist nicht irgendwie was anderes.
Ne? So, ne?
Ja.
Die Kollegin Sarah Markus hat übrigens einen Verein besucht, bei dem du auch Botschafter bist, ehrenamtlicher Botschafter. Es geht darum, Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, zu helfen, eine Wohnung zu bekommen und vor allem zu zeigen, wie das eigentlich so ist, dieses Mietersein in Deutschland.
Endlich in den eigenen vier Wänden. Ridwan und Zeynep Katar sind aus der Türkei nach Hamburg geflüchtet. Sie gehörten dort zur kurdischen Minderheit. Ein Jahr saß Ridwan im Gefängnis, weil er Kurdisch unterrichtet hatte. In Deutschland angekommen, verbrachte er vier Jahre in einer Flüchtlingsunterkunft, bis er die Stiftung Tuhus kennenlernte.
Es ist sehr schwierig, weil wir haben alle drei Personen in einem Zimmer geschlafen. Und das für uns sehr, sehr schön. Das Tuhus hat für uns eine neue Wohnung. Es ist sehr toll.
Tuhus wurde von Karina Kort ins Leben gerufen. Sie hat ein Netzwerk aus sozialen Wohnungsunternehmen und Vermietern aufgebaut. Denn eine eigene Wohnung ist ein elementarer Baustein für erfolgreiche Integration, sagt sie.
Wir vermitteln die Menschen, die wohnungslos sind und jahrelang in diesen Containern leben, dann über gute Kooperation mit Vermietern in Wohnungen. Wir erzählen diesen Menschen, die ja aus aller Herren Länder kommen, bevor sie in die Wohnung gehen, wie geht Wohnen in Deutschland.
Dafür absolvieren Wohnungssuchende den sogenannten Mietführerschein. Grundlegende Deutschkenntnisse sind Voraussetzung. Dinge wie Haftpflichtversicherung, Stromvertrag, Ruhezeiten und Mülltrennung werden erklärt.
Die Vermieter sind begeistert inzwischen und sagen, das nimmt bei denen auf deren Seite natürlich viel Arbeit ab.
Wer eine Wohnung über Tuhus bekommen hat, kann so wie Assad Hussein Lotse werden und neue Mieter unterstützen. Zum Beispiel beim Stromvertrag.
Die Menschen will ich helfen, weil ich habe sogar auch sowas auch gelebt.
Eine eigene Bleibe bereitet den Weg vor, um auch auf dem Arbeitsmarkt anzukommen. So das Motto von Tuhus. In Hamburg engagieren sich überdurchschnittlich viele Menschen ehrenamtlich für Flüchtlinge. 461 Menschen hat Tuhus bereits eine Wohnung vermittelt.
Wir haben 1.300.000 Euro Steuergelder eingespart, weil das Wohnen im Container so viel teurer ist als das Wohnen in Wohnungen, haben wir für die öffentliche Hand 1.300.000 rausgewirtschaftet.
Ein Bett in einer Wohnunterkunft kostet die Stadt Hamburg 850 Euro im Monat. Im Schnitt sind die Menschen dort 4,2 Jahre untergebracht. In der Hansestadt wohnen aktuell 44.000 Flüchtlinge in öffentlichen Unterkünften. Wer über Tuhus eine Bleibe gefunden hat, kann danach den Jobführerschein machen. Das neueste Projekt von Ehrenamtlerin Carina Kort.
Das entwickeln wir gerade tollerweise mit Unternehmen aus der Wirtschaft, die gesagt haben, wir entwickeln das gerne mit. Und dass es nachher auch dazu führt, dass die Unternehmen, die Fachkräftemangel haben, direkt verbunden werden können mit diesen vielen Menschen, die jetzt in den Arbeitsmarkt drängen.
Ritwan und Shaneb Katar sind beim Jobführerschein auf jeden Fall dabei.
Ganz, ganz tolle, engagierte Frau. Du kennst sie natürlich als Botschafter. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Das ist ja eben dieser Teufelskreis. Keine Wohnung, kein Konto, kein Job.
So. Und da, das ist so eine Spirale nach unten. Und da müssen die Menschen erstmal rauskommen. Weil hast du eine Wohnung, kannst du dich dann bewerben.
Ja, ja.
Hast du ein Konto und dann kannst du selbstständig dann einen Job suchen. Vielleicht hast du eine Arbeit und dann kannst du...
So kann man in die Gesellschaft hinein,
ja.
Die Integration
ja.
Läuft genau so,
genau.
Ne, dass man dabei ist. Was bedeutet es für dich, Diversity, also Diversity oder Vielfalt zu leben?
Vielfalt ist ja etwas, was wir haben. Unsere Gesellschaft ist vielfältig. Also ist ja jetzt nicht so, habe ich
Bock. Unsere ganze Welt ist vielfältig.
Habe ich Bock auf Vielfalt oder nicht? Das ist so, als würdest du sagen, habe ich Bock auf Wetter oder nicht? Das Wetter ist da.
Ja.
Die Frage ist ja, wie gehe ich damit um? Was ziehe ich an, wenn es regnet? Was ziehe ich an, wenn es warm ist? Und so ist mit Vielfalt auch. Wie gehe ich damit um? Und die Gesellschaft verändert sich. Das heißt, wir müssen immer mehr lernen, mit Vielfalt umzugehen. Und es sind halt mehr Menschen in der Gesellschaft, die sagen, wir wollen teilhaben, wir wollen mitmachen. Und deswegen ist es wichtig, auch zu lernen, mit dieser Vielfalt umzugehen. Und das ist ein Lernprozess.
Du hast dich als Diversity Coach ausbilden lassen.
Ja.
Das klingt erstmal, hups, das gibt es.
Ja.
Aber es gibt, offensichtlich gibt es sowas.
Ja. Ja.
In
ja.
Berlin bei einem Verein hast du dich ausbilden lassen.
Genau, der Verein heißt Eine Welt der Vielfalt.
Und was hast du da gelernt und was kannst du jetzt anderen, wie kannst du jetzt andere coachen damit?
Ich möchte Menschen Lust auf Vielfalt machen.
Mhm.
Ich möchte den Menschen zeigen, wie wir auf, mit Vielfalt umgehen können. Das können wir ja nicht per se sozusagen, sondern es ist etwas, was wir lernen müssen. Zu sehen, was verbindet uns, was unterscheidet uns. Das, was uns verbindet, ist ja erstmal was Positives. Und das, was uns unterscheidet, ist auch was Positives. Weil du bist du, ich bin ich. Was uns beide verbindet ist, wir sind beide Niedersachsen. Wir arbeiten im selben Unternehmen, das verbindet uns. Aber du hast ja eine ganz andere Geschichte als ich.
Mhm.
Und wenn wir uns austauschen und ich erzähle dir von meiner Geschichte und du erzählst mir von deiner Geschichte, dann haben wir schon mal zwei unterschiedliche Perspektiven. Und wenn wir jetzt ein Problem lösen müssen, dann ist es doch viel cooler, wenn wir nicht beide gleich ticken, sondern wenn du ein Ding von hier siehst und ich sehe etwas von hier. Das ist doch etwas sehr Positives.
Finde ich auch. Vor allen Dingen finde ich, was wir vorhin schon gesagt haben, dieses neugierig aufeinander zu sein.
Ja.
Neugierig auch auf das andere zu sein,
ja.
Weißt du? Ohne Vorurteile. Ganz einfach, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben gleich sagt, nee, das will ich nicht. Ne? Also das muss man weglassen. Einfach neugierig sein und dann auch sehen, was für coole Sachen dahinter stecken.
Ja, also ich glaube, Vorurteile haben wir alle in irgendeiner Form.
Klar.
Aber es ist wichtig, auch zu gucken oder offen und bereit zu sein, mhm. die Vorurteile abzubauen. Zu sagen, okay, ich habe ein Vorurteil und das ist vielleicht ein Bild oder eine Vorstellung, die ich von dir habe. Aber lass doch mal gucken, was steckt wirklich dahinter. Und das können wir ja nur, wenn wir in den Dialog treten, wenn wir uns miteinander austauschen. Und das finde ich halt wichtig, dass wir uns diese Zeit nehmen und nicht einfach pauschal bewerten und sagen, die ticken so, die ticken so.
Da fällt mir so ein ganz einfaches Beispiel ein. Früher in der Jugend, wie oft war das, dass man gedacht hat, oh, der da drüben, der Bruno, das ist ein Idiot. Ne? Plötzlich ist der beste Freund geworden.
Ja.
Weißt du, das ist so, erst denkt man, Idiot, und dann merkt man, bester Freund geworden.
Ja.
Interessant, Entschuldige, bevor, kannst du gleich weiter, aber bevor du da, du hast auch auf Instagram, auf deinem Instagram-Kanal, hast du dir das Thema Vorurteile ein wenig vorgenommen.
Ja.
Da schauen wir mal eben rein, weil es ist einfach so witzig. Ne? Man
ja.
fühlt sich ja dann sofort irgendwie, stimmt. Da gucken wir mal kurz rein.
Ich bin schwarz, natürlich kriege ich keinen Sonnenbrand. Ich bin Clubbesitzer, natürlich lasse ich nur die schönsten Leute rein. Ich bin Norddeutscher und weil es hier so platt ist, kann ich schon am Morgen sehen, wer abends zu Besuch kommt. Ich bin beim Fernsehen. Natürlich kriege ich bei meiner Sendung Jared kommt rum jedes Wort vorgesetzt. Habe ich das richtig gesagt?
Ich bin Kaffeetester. Natürlich sollte es mir keinen selbstgemachten Kaffee anbieten. Den würde ich nur wegspucken.
Ich bin Ossi aus Ostafrika. Natürlich stelle ich mich bei jeder Schlange an.
Ja, servus, ich bin Ausländer, oder? Aber natürlich werde ich richtig Deutsch lernen können, oder? Musst aufpassen.
Ja, klar. Also das mit dem Ossi, mit der Schlange. Also sensationell. Mit dem Kaffee, da habe ich noch eine Frage gleich.
Ja, leg los.
Nee, das machen wir gleich. Das spare ich mir noch auf. Da habe ich was ganz Wichtiges.
Ja.
Was ganz Wichtiges.
Ja.
Aber das ist ja dieses, durch Vorurteile entstehen ja gelegentlich auch im Beruf Nachteile.
Ja.
Zum Beispiel, als du angefangen hast, als Schauspieler zu arbeiten, du hast dich ausbilden lassen, du hast gelernt, richtig? Ja. Und dann, da fühltest du dich irgendwie auch so mit Vorurteilen belastet, weil du irgendwie immer nur die gleichen Rollen gekriegt hast.
Ich fühlte mich nicht nur belastet, es war einfach so. Also keiner wäre auf die Idee gekommen, mich als Bundeskanzler zu besetzen oder als Jurist zu der Zeit, sondern es war halt irgendwie Taxifahrer, Barkeeper, Flüchtling und Drogendealer. Und dafür bin ich ja jetzt nicht 3 Jahre zur Schauspielschule gegangen, um irgendwelche Klischees zu bedienen, sondern ich habe was Anständiges gelernt. Wir haben richtig an Rollen gearbeitet, sei es Shakespeare oder Sartre oder Goldoni. Also das haben wir gelernt über 3 Jahre. Und ich habe nicht gelernt, einen Schwarzen zu spielen, sondern ich habe gelernt, eine Rolle zu spielen.
Ja, klar. Ich meine,
so, und das ist halt das Ding. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, diese Klischees, diese Vorurteile abzulegen und zu gucken, was verbirgt sich für einen Mensch, was für eine Persönlichkeit verbirgt sich. Was sind die Bedürfnisse, die jemand hat? Weil ich glaube, das kann uns alle treffen, dass wir mit Klischees oder mit Vorurteilen benachteiligt werden. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, darauf zu achten, das zu reduzieren. Und wenn wir Fehler gemacht haben, zu sagen, ey, sorry, ich wusste es nicht besser, wie kann ich es besser machen?
Fehler muss man zulassen.
So.
Fehler muss man zulassen, logischerweise. Ja. Neugierig bleiben und eben versuchen, Vorurteile abzubauen. Finde ich super. Also das ist tolles Thema, was gerade ganz wichtig in unserem Land ist. Interessanterweise hast du die Konsequenz gezogen mit deiner Schauspielkarriere und hast dann gesagt, dann climb me am Ors, heißt es, glaube ich.
Climb me am Ors.
Climb me am Ors, heißt es, glaube ich. Ne? Und hast Musik gemacht. Hast Musik studiert.
Ne? Na, studiert nicht,
aber ich bin
zum Konservatorium gegangen und habe da Gesang gelernt. Ja.
So. Und dann hast du ja auch die Band, die Schlickrutscher.
Ja,
wirklich einiges im Petto.
Ja.
Und an deinem Konservatorium, im Hamburger Konservatorium, da waren wir nämlich.
Nee.
Weil es gibt da etwas Neues. Etwas, was Barrieren abschaffen soll. Torge Wittan-Kochs.
Der Neubau des ehrwürdigen Hamburger Musikkonservatoriums in Bahrenfeld. Seit 2 Jahren stehen die Türen hier jetzt auch inklusiven Studenten offen.
Wir hatten blinde Menschen, wir hatten Menschen mit mentalen Beeinträchtigungen, wir hatten autistische Studenten, also aus dem autistischen Spektrum, sagt man. Hier können alle Menschen, die mit Musik in Berührung kommen wollen, hier musizieren und sogar einen Beruf daraus machen.
So wie Anastasia und Luke. Sie befindet sich noch im Orientierungsjahr. Er studiert bereits im Bachelorstudiengang. Dass Musik ihr Leben ist, wussten Anastasia und Luke schon als Kinder. Jetzt studiert Luke Gesang und im Nebenfach Klavier.
Das habe ich tatsächlich schon sehr früh gemerkt, also so mit 3, 4 Jahren eigentlich schon. Da war ich, ich habe ja durch meinen Vater, habe ich schon sehr früh Rockmusik kennengelernt. Und Reggae und auch Klassik hat er mir gezeigt. Und seitdem war ich da nicht zu bremsen, weil ich auch diverse Klänge total interessant fand und so weiter. Also das war schon total früh da. Ich habe auch schon total früh dann angefangen zu singen und so weiter.
Für die Dozenten und Kommilitonen ist die Zusammenarbeit mit blinden Studierenden zwar neu, aber kein großes Problem.
Also ich wusste das ja vorher gar nicht, dass ich einen blinden Kommiliton habe. Es ist natürlich anders, aber eigentlich ist es genau gleich, außer dass wir vielleicht manchmal den Raum zeigen müssen oder so.
Eigentlich geht es ja darum, Wissen zu vermitteln hier grundsätzlich. Und jetzt muss man einfach mal gucken, wie wirken sich die Einschränkungen aus und wie kann ich das jetzt trotzdem das Wissen vermitteln. Da ja auch Luke und auch Anastasia, also beide über absolutes Gehör verfügen, ist das eigentlich überhaupt kein Problem.
Nur 0,01% aller Menschen haben ein sogenanntes Perfect Pitch.
Absolutes Gehör bedeutet, dass ich Töne bzw. auch Akkorde ganz genau bestimmen kann, nachdem ich sie höre. Also ich kann auch beispielsweise, das wirkt sich dann auch aufs Improvisieren aus, dass ich dann ganz genau auch improvisieren kann.
Zwar gibt es auch Notenbücher in Blindenschrift, doch praktikabel sind die nicht. Anastasia und Luke lernen übers Gehör.
Vor allem im Jazz-Pop-Bereich ist es oftmals so, also erstens muss man sowieso zum Schluss auswendig spielen. Man könnte jetzt natürlich die Noten auswendig lernen, aber über Audio ist es meistens in den Genres, die wir machen, vor allem weil ja auch viel improvisiert wird, es gibt viele Soli, die improvisiert werden, ist es dann doch oft über Audio deutlich einfacher, das mitzukriegen.
Dank Smartphone sind Audio-Files verfügbar und mittels Sprachassistent auch für Blinde leicht zugänglich.
Bei beiden war das von Anfang an ein wunderbares Erlebnis. Die beiden sind so hochmusikalisch. In dem Moment, wenn sie anfangen zu singen, öffnet sich mein Herz und mit Sicherheit auch das Herz der anderen Menschen. Und Menschen mit so einer Befähigung müssen unbedingt ausgebildet werden.
In 2 Jahren wird Luke seinen Bachelor haben. Anastasia kann dann vom Orientierungsjahr ins richtige Studium wechseln.
Traumziel ist, wird wohl immer Musik sein, egal was letztendlich daraus wird, ob es damit weitergeht, dass ich vielleicht irgendwie unterrichten könnte oder irgendwas anderes hinzukommt, es wird immer die Musik sein.
Ein Musikstudium für alle. Einzig das Talent zählt.
Und so entstehen Freundschaften, auch durch Musik. Übrigens, Freundschaft ist das Stichwort. Mit Anni Heger am 22.09. im Unsorgtheater stellt ihr euer neues Buch vor.
Ob die Freundschaft.
Ob die Freundschaft.
Ja,
ob die Freundschaft.
Ja.
Ein Buch über Freundschaft.
Unbedingt reinschauen, wirklich. Das
22.09.
Ja,
mit Anni Heger. Danke dir.
Hinhakt, das wäre Hail Goat.
Morgen, meine Lieben, kommt die wunderbare Sonja Kirchberger zu uns. Fast hätte ich gesagt, ins Studio geritten. Sie ist nämlich momentan bei den Karl-May-Spielen dabei. Sonja Kirchberger, morgen bei uns. Tschüss, jetzt gibt es die Neuigkeiten hier im Bundestag.